Stell dir mal eine Bühne vor. Also eine Bühne, bei dem die Hauptdarsteller mitten im Scheinwerferlicht stehen. Das sind berühmte Persönlichkeiten, die sich da wirklich so im Scheinwerferlicht, im Applaus des Publikums suhlen. Und gleich neben diesem Lichtkegel, da steht ein Darsteller, ja, dem der Schritt ins Rampenlicht einfach verwehrt bleibt. Also nur ein kleiner Teil der Zuschauer bekam dadurch dessen Qualität und herausragende Leistung zu Gesicht. Und dieser Nebendarsteller, der ist Bunner Heaven. Das ist eine Malt-Whisky-Destillerie, die wirklich im Schatten ihrer berühmten Eiler-Kollegen wie jetzt zum Beispiel Artback oder Laphroaig oder Lagavulin steht. Und ja, letztendlich ist es Pech für diejenigen, die nicht über den Tellerrand gucken. Und auf der anderen Seite aber auch Glück für diejenigen, die Bunner Heaven für sich entdeckt haben. In dieser Episode zeige ich dir, was dir die Malls von Bunner Heaven bieten können. Und neben einem genialen Preis-Leistungs-Verhältnis sind dies nämlich auch noch wahre Gaumenfreuden. Zumindest wenn du weißt, worauf du achten musst. Zusätzlich zu dieser Episode möchte ich dich in den Alpha Spirits Whisky Club einladen. Das ist ein Whisky Club auf Facebook, bei dem sich Whisky-Fans und Experten austauschen und Empfehlungen für gute Whiskys geben. Zudem findest du, also passend zu diesem Podcast, den du gerade hörst, die Playlist Whisky High Volume auf Spotify. Diese Playlist erweitern wir jeden Mittwoch um 2 neue Songs für dein Whisky-Tasting. Also einfach bei Spotify Whisky High Volume suchen oder ja, noch einfacher, den Link zu dieser Playlist sowie zum Whisky Club, den habe ich dir einfach in die Shownotes dieser Folge gepackt. Und nun, willkommen zur 47. Episode des Whisky Podcasts von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Gegen den Strom zu schwimmen kann wirklich den eigenen Umsatz in Schwung bringen. Also ein Individualist zu sein und ja, gewisserweise auch ein Farbklecks auf schwarzem Untergrund sorgt letztendlich für Wiedererkennungswert. Und bei all dem Streben nach Einzigartigkeit kann aber auch Authentizität auf der Strecke bleiben. Und die Destillerie Bunner Heaven kann davon wirklich ein Lied singen. Um zu verstehen, was ich damit meine, lass uns mal einen Blick zuerst auf den Hausstil von Bunner Heaven werfen. Das heißt, auf Aromen und Mundgefühl, die wirklich den Stil dieser Whisky-Destillerie und deren Whiskys definieren. Da hast du zum Beispiel Aromen, wie jetzt zum Beispiel Ingwer oder Hefe oder selbst Tomatensauce und auch Schwefelverbindungen. Das sind so Aromen, die merkst du schon im New Make, also in dem Feindestillat von Bunner Heaven, das noch nie Kontakt zu einem Fass hatte. Und von der Textur her und vom Geschmack her ist es ein sehr weicher Feinbrand mit schwerem Körper und im Normalfall kaum, also eigentlich keine Raucharomen. Und ich muss sagen, ich kenne kein Spirituosengenre wie jetzt Single Malt Scotch, bei dem eine einzelne Unterkategorie derart Einfluss auf die gesamte Industrie ausübt. Denn Whiskys der Insel Islay, ja, die erzeugten in den vergangenen Jahren einen derartigen Sog auf Whisky-Fans, dass deren rauchiges Aromenprofil von anderen Brennereien sogar aufgegriffen wurde. Also Brennereien, bei denen seit Jahrzehnten und bei manchen noch nie Rauch und Torfrauch bei der Herstellung irgendeine Rolle spielten. Das heißt, es war für die Destillerien überhaupt kein Thema. Aber dadurch, dass die Islay Whiskys jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so einen Nachfrageboom erlebten, haben die sich gedacht, ey, da wollen wir auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Das heißt, wir müssen jetzt auch irgendwie versuchen, diese Raucharomen, die die Leute so wollen, irgendwie in unseren Whisky zu transferieren, auch wenn wir das die Jahre davor nie gemacht haben. Nimm zum Beispiel mal The Glenlivet. Also die bekannte Brennerei aus der Speyside, die ließ nämlich ihre Abfüllung der Natura-Serie, also eine Abfüllung dieser Serie, in Fässern reifen, in denen zuvor Whisky von Islay lagerte. Das heißt, die haben dann über einen Umweg, also indirekt Aromen der Insel Islay, also diese typischen Raucharomen, irgendwie in den Whisky gebracht. Oder einem Etradur. Jene Highlands-Brennerei nämlich, die bringt mit Ballekin seit wenigen Jahren gleich eine ganze Rauch-Whisky-Serie auf den Markt. Ist aber auch auf der anderen Seite von Schottland im Vergleich zu den Islay-Destillerien. Und beide Brennereien, also Etradur und Glenlivet, die stammen, wie gesagt, aus Regionen, bei denen rauchige Single Malts Jahrzehnte keine Rolle spielten. Aber wenn du dir mal die heutige Marktsituation von Whisky anschaust, ja, da scheint wirklich das Credo zu gelten, Smoke sells. Also alles, was intensive Raucharomen hat, fliegt quasi über die Ladentheke. Und ja, das ist letztendlich schon fast fahrlässig, in der Keimzelle des rauchigen Whiskys keinen solchen zu produzieren. Und ich denke, du merkst, worauf ich hinaus will. Ich habe nämlich gerade vorhin bei dem Feinbrand, als ich dir den Feinbrand von Bunner Heaven beschrieben habe, habe ich dir gesagt, diese Destillerie befindet sich auf Isla, produziert aber eigentlich im Normalfall keinen rauchigen Whisky. Und ja, allgemein betrachtet verschenkt wirklich eine Scotch-Destillerie, die sich auch noch auf Isla befindet, aber kein rauchiges Bouquet liefert, letzten Endes Marktpotenzial. Und das hat auch die Malt-Destillerie Bunner Heaven erkannt. Nur leider erst im Jahr 2003. Wenn es nämlich um rauchigen Whisky ging, da war Bunner Heaven, ja, sagen wir mal, unentschlossen. Denn wenn du dir jetzt mal die Vita dieser Destillerie anschaust, war das schon relativ kunterbunt. Mal Rauch, mal nicht Rauch, mal Experimente mit Rauch, dann wieder abgelehnt, dann doch Raucharomen eingeführt. Von 1963 nämlich bis 2003, da konzentrierte sich die Brennerei ausschließlich auf ungetorften Whisky. Es gab in der Zwischenzeit mal Experimente, aber die wurden dann relativ schnell wieder verworfen. Also Bunner Heaven war ja quasi dann so der Rebell auf Isla. Also eine Destillerie, die wirklich gegen den Strom schwamm. Und seit 2003 gibt es den Hausstil von Bunner Heaven, dann aber auch mit einem höheren Torfgehalt von 38 ppm. Und dabei, wenn sie diesen Whisky herstellen, erhalten sie rund 90% ihres Malzes von der Großmelzerei Simpsons Berwick Maltings und die anderen knapp 10% von Port Ellen Maltings. Und Bunner Heaven, die haben heute jedoch den Ruf, eine Single Malt ohne Raucharomen zu produzieren. Also, dass es ein Whisky ist, der eigentlich keine Raucharomen besitzt. Und das Interessante daran, die 40 Jahre zwischen 1963 und 2003, die waren einfach so stilprägend für diese Marke und für diese Destillerie. Klar, zwar hatte das Malz auch damals einen PPM-Gehalt von, ja, 2. Aber wenn du dir die Whisky-Destillation oder die Whisky-Produktion mal anschaust, dann merkst du, dieser Gehalt nimmt sukzessive ab während der Herstellung. Und wenn du halt mit einem sehr, sehr geringen Wert anfängst, dann hast du halt am Ende fast nichts mehr. Das heißt, dieser Wert von 2 bei Bunner Heaven, der ist selbst nach der Destillation nur noch bei 0,5 ppm. Ich meine, 0,5 ppm. Diese Raucharomen, die entdeckt selbst der feinste Whisky-Gaumen nicht mehr. Deshalb Bunner Heaven hat aber keinen Feinbrand, der ohne Torf hergestellt wird. Und ja, dem dadurch ein riesiges Aromenloch entsteht. Das heißt, nur weil der nicht mit Torf hergestellt wird oder kaum mit Torf, heißt es nicht, dass er aromatisch schwach wäre. Denn dieses Destillat, das besitzt wirklich auch ohne Raucharomen einen schweren Körper und interessante Nuancen. So erkennst du, ich habe es ja gerade vorhin schon erwähnt, erkennst du zum Beispiel Hefenoten, die bei einigen ihrer Malts ja trotz der mehrjährigen Reifung noch gelegentlich aufblitzt. Das heißt, die haben so, dieser New Make, der ist so markant, dass der Jahre der Fassreifung wirklich standhalten kann und du erkennst diesen Hausstil immer noch, auch wenn dieser Whisky schon viele Jahre im Fass verbracht hat. Und wie gesagt, du hast ja noch andere Nuancen drin, Ingwer, Tomatensauce und auch teilweise leichte Aromen, die auf Schwefelverbindungen basieren. Und dann entkleidest du jetzt mal so einen Bunner Heaven, also machst den komplett nackig und schaust dir diesen Brennereicharakter mal an, dann merkst du, dass der wirklich einfach enormes Potenzial für ein Holzfass hat. Dass der wirklich, wie gesagt, dass der dem Holzfass sehr viele Jahre was entgegenlegen kann und dass du dann nach Jahren der Fassreifung ein wirklich ganz tolles und spannendes Destillat hast, wo der New Make so ausgeglichen ist und parallel zu den Aromen des Holzfasses steht. Das heißt, entfernst du jetzt die Aromen, die er aus dem Holzfass erhielt, dann bekommst du einen Tropfen, der sowohl trocken auf der Zunge liegt, als auch mit malzigen und würzigen Aromen um sich wirft. Denn auch heute noch konzentriert sich die Destillerie in erster Linie auf ungetorften Whisky. Das heißt, 85% ihrer Produktionsmenge liefert einfach Malt Whisky ohne Raucharomen. Und kurz nach der Jahrtausendwende damals, da wollten Brennerei und Dachkonzern ja auch die steigende Nachfrage nach rauchigen Isla Malt einfach nicht mehr ignorieren. die wollten auch ein Stück von dem Kuchen abhaben, weil sie einfach gemerkt haben, dieser Markt explodiert. Die Leute reißen einfach Lefroy, Lagavulin, Bowmore, Artback, wie sie alle heißen, die Leute reißen ihnen einfach diese neuesten Abfüllungen aus der Hand. Und da wollten sie einfach mitmischen. Und seither enthalten 15% des Malzes von Bonehaven einen Torfanteil von ca. 38 ppm. Also das sind Werte, an denen sich auch andere Eiler-Brennereien wie Lefroy oder Artback orientieren. Und je nach Maische setzt Bonehaven dann auch, also je nach rauchiger Maische oder weniger rauchiger Maische, setzt Bonehaven dann auch unterschiedliche Fermentationszeiten an. Die variiert dann von 60 Stunden bis 80 Stunden. Und ja, wie halt Whisky hergestellt wird, nach der Fermentation kommt dann die Destillation. Und die erfolgt bei Bonehaven ganz klassisch im Malt Whisky Steel Schottlands in Wash Stills und dann in Spirit Stills. Das Interessante ist aber, es sind mehrere Punkte. Unter anderem, dass Bonehaven, die hier keinen großen Wert legt auf total ausgeflippte, tolle Pot-Still-Formen mit Milton Balls, mit Einschnürung. Das interessiert die alles gar nicht. Das heißt, deren Stills sind unglaublich simpel geformt. Du hast dann den Kessel, dann geht das über an den Schwanenhals, Linearm und ganz, ganz klassisch. Interessant ist dabei, dass Bonehaven ihre Brennblasen wirklich nur wenig befüllt. Nimm zum Beispiel die Wash Stills von Bonehaven. Da haben die nur Pi mal Daumen 47% Füllmenge drin. Und in den Spirit Stills haben sie Pi mal Daumen 60 Volumenprozent. Dass dies wenig ist, das siehst du, wenn du es mal in Relation zu anderen Eiler-Destillerien ziehst. Nimm zum Beispiel Artback und Bowmore. Die beiden, die füllen allein ihre Wash Stills zu rund 65% mit vergorener Maische. Und die Spirit Still hingegen, die füllt Bowmore gar bis zu 60%. Das führt dann dazu, vor allem bei der Wash Still, dass die einzelnen Moleküle der Maische, die dann aufsteigen, sehr viel weniger Kontakt zum Kupfer der Brennblasen haben und der New Make, der dann rauskommt, ja, so ein bisschen harsch ist, ein bisschen schärfer ist. Und Bonehaven geht den anderen Weg. Sie füllen es halt nicht mal zu 50%. Ja, und dass Bonehaven ihre Brennblasen gerade einmal zur Hälfte füllt, das hat, wie gesagt, auch Konsequenzen für den Whisky. Das heißt, der Dampf erhält während seines Aufstiegs in den Brennblasen mehr Kontakt zum Kupfer, je geringer die Brennblase gefüllt wurde. Und Bonehaven's New Make, der kommt dann entsprechend auch sauber und filigran aus den Brennblasen. Das heißt, am Ende fließt dann ein Feinbrand raus, der 68,5 Volumenprozent hat. Nicht besonders hoch. Und aus den Potstills, wie gesagt, kommt dann einfach ein New Make, der jetzt nicht hoch im Alkoholvolumen ist, aber dafür extrem reich an Verbindungen, die für ein schweres Mundgefühl sorgen, für hohes Gewicht auf der Zunge, für einen sehr milden Whisky-Stil und ja, der schon in dem Moment, wo er aus den Brennblasen tropft, extrem aromatisch ist. Und wie für die Malt-Whisky-Szene eigentlich typisch, verdünnt dann Bonehaven ihr New Make noch mit Wasser auf 63,5 Volumenprozent. Und damit geht es dann einfach ab ins Fass. Also in der Malt-Whisky-Industrie Schottlands ist es sehr üblich, dass die New Makes oder die Fässer mit New Make von 62,5 bis 63,5 Volumenprozent befüllt werden, weil dieser Alkoholgehalt setzt natürlich dann auch eine gewisse Menge an Wasser im Destillat voraus. Und diese Menge oder dieses Verhältnis von Wasser zu Alkohol hat sich einfach als das Beste herausgestellt für die Reifung in Whiskyfässern. Natürlich, es gibt jetzt noch Destillerien, auch in Schottland, die hier einen Sonderweg fahren, weil sie für sich sagen, unser Whisky-Stil funktioniert am besten, wenn wir sehr viel höher gehen. Zum Beispiel Bruichladdich. Die haben sehr, sehr viel höheren Füllgehalt oder Alkoholgehalt bei der Befüllung von Fässern. Aber so der Standard ist 62,5 bis 63,5 und daran orientiert sich auch Bonehaven. So, machen wir jetzt mal hier an der Stelle einen Cut und springen mal viele Jahre, vielleicht viele Jahrzehnte nach vorne in die Zukunft. Das heißt, du hast dann einen Whisky, der viele Jahre im Fass verbrachte und dadurch neben dem New Make auch zahlreiche Aromen aus dem Fass aufgesaugt hat. Jetzt hast du so einen Bunner Heaven vor dir und jetzt steht halt die Frage, wie musst du ihn verkosten, um so das Maximum da rauszuholen? Gehen wir mal zum einzigen Werkzeug, was du da eigentlich brauchst. Und zwar ist Glas. Klar, wenn du einen Whisky jetzt genießen möchtest, ist es letztendlich völlig wurscht, aus welchem Glas du das trinkst. Gut, dass man Whisky aus ästhetischen Gründen und einfach aus Respekt vor der Destillerie und vor der Marke und vor dem Inhalt nicht aus der Flasche trinkt, ist, denke ich, selbstverständlich. Aber welches Glas du verwendest, das ist wirklich, das völlig dir überlassen. Welches Glas dir am meisten Freude bereitet, das nimmst du. Wenn du jetzt aber schauen möchtest, wie du die meisten Aromen aus diesem Whisky herausbekommst, wie du diesen Whisky wirklich entschlüsselst, um zu schauen, wie haben die einzelnen Aromen während der Fassreifung miteinander interagiert, was ist so der Stil der Brennerei, wie war der Einfluss der Fässer, dann brauchst du definitiv ein Glas, was dir diesen Weg, diese Analyse wirklich erleichtert. Und da kommst du um ein Nosing-Glas nicht umhin. Es gibt zwar Dutzende von Formen bei Nosing-Gläsern, aber grundsätzlich ist allen gemein, dass sie einen bauchigen Unterteil haben, der ein bisschen größer ist als die Öffnung. Das heißt, der ist unten breiter und läuft nach oben hin schmal zu. Der zweite Punkt, den du beachten solltest bei der Verkostung von Bunner Heaven Whiskys, ist die Serviertemperatur. Denn verkostest du einen Bunner Heaven Whisky, ist es wirklich wichtig, dass du auf dessen Temperatur achtest. Und ich muss sagen, vielleicht sogar mehr als bei vielen anderen Malts. Der Grund liegt nämlich darin, dass er in jungen Jahren schwer, süß und ölig ist. Das heißt, trinkst du ihn mit diesen Eigenschaften bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius und mehr, verstärkt es diese Eindrücke. Das heißt einfach, das ölige Mundgefühl, das nimmt zu und die Süße nimmt überhand. Und das ist nicht angenehm und wird auch dem Whisky nicht gerecht. Am besten, du steigerst die Temperatur mit einer Zunahme des Alters. Das heißt, beginne bei einem 12-jährigen Bunner Heaven bei, ja, Pi mal Daumen 18 bis 19 Grad Celsius. Und dann erhöhst du sukzessive, je älter der Whisky wird, von maximal 1 bis 2 Grad bis maximal 21 Grad Celsius. In den letzten Jahren haben sie auch einige No-Age-Statements rausgebracht. Da ist es natürlich schwierig, weil du jetzt keine fixe Größe hast, an der du dich orientieren kannst. Da musst du einfach ausprobieren. Aber ja, macht ja letztendlich auch Spaß, so einen Whisky zu analysieren bei verschiedenen Temperaturen und zu schauen, wie er sich entwickelt. Aber wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, es ist ein jüngerer Whisky oder vielleicht, weil es sogar auf dem Label steht, halt ihn lieber kühler. Und wenn du weißt, er ist älter, halte ihn lieber wärmer, bis so circa 21 Grad Celsius. So, aber wie der Genuss von Whisky, wie du deinen Bunner Heaven genießt, der obliegt dir. Welches Glas? Völlig deine Entscheidung. Es ist aber auch völlig deine Entscheidung, ob du ihn pur trinkst oder kombinierst. Zum Beispiel mit anderen Getränken oder mit Speisen. Also ob du quasi sogenanntes Food Pairing betreibst. Und je länger ein Bunner Heaven im Fass bleibt, desto mehr Aromen saugt er aus diesen. Das hatten wir ja schon angesprochen. Und jede dieser Noten, ja, taucht in ein schweres, süßes Destillat ein und bleibt darin gefangen, bis du es entkorkst und probierst. Und so kannst du dir die aromatische Entwicklung jener Single Malts einfach vorstellen. Also ein Aromenpotpourri eingebettet in eine süße, ölige Matrix. Und dieser Charakter, der ändert sich zwar mit jedem Jahr, den ein Bunner Heaven im Fass bleibt, erkennbar, ja, muss ich fast sagen, ist er jedoch immer. Und aus diesem Grund eignen sich jene Single Malts in erster Linie als Begleitung oder als Digestiv wirklich herzhafter Speisen. Auf der anderen Seite als Appetitanreger, muss ich sagen, taugt er wirklich gar nichts. Also ein Bunner Heaven ist ein Purgenuss super. Der ist super als Abschluss von verschiedenen Speisen. Aber er eignet sich wirklich überhaupt nicht als Appetitanreger. Dafür ist er einfach zu schwer und zu süß. Probiert daher zum Beispiel mal einen 12-jährigen Bunner Heaven als Begleitung zu, ja, zum Beispiel als zu Hühnchen. Dessen Bouquet erinnert dann teilweise an Feigen und harmoniert einfach dadurch hervorragend mit dem Geflügel. Oder bediene ich zum Beispiel im Bereich Gemüse, Käse oder Gebäck. Da ist zum Beispiel Marzipan, Brokkoli oder Kirschtomaten funktionieren sehr, sehr super zur Begleitung eines Bunner Heaven. Oder in der Kräuter- und Gewürzfraktion harmoniert das sehr gut mit Vanille, Kaffee, also zum Beispiel ein Bunner Heaven parallel zum Kaffee. Ganz tolle Geschichte. Oder Schokolade, Sencha-Tee, Mandeln, Nori. Oder magst du es jetzt eher fischig oder fleischig, dann zum Beispiel Krabben, Rind, Hühnchen habe ich ja schon erwähnt, oder Muscheln. Und in der fruchtigen Ecke funktioniert Bonner Heaven vor allem mit Erdbeeren, Williams Christbirne, Aprikose, Brombeeren, Pflaume, Feige, Rosine. Also das ist wirklich eine ganz, ganz große Palette. Und das sind Tipps, die bei Bonner heute funktionieren. Also die dem Whisky-Stil angepasst sind, den die Destillerie heute liefert. Und ja, ich muss sagen, wir sind in der glücklichen Situation, dass Bonner heute auch kontinuierlich produziert. Denn das war nicht immer so. Ja, ich muss sagen, Bonner Heaven ist irgendwie eine Achterbahnfahrt. Egal, wen du nämlich fragst, über die Anfangsjahre von Bonner Heaven ist nicht viel bekannt. Auch kann dir wirklich niemand eine verlässliche Antwort darauf geben, mit welchem Whisky-Stil damals der Bonner Heaven-Gründer William Robertson in den Jahren 1881 arbeitet. Das weiß keiner. Zumindest keiner, der mir bis heute begegnet ist oder dessen Bücher ich bis heute gelesen habe. Keiner. Fakt ist allerdings, dass du Single Malts dieser Brennerei aus den Jahren vor 1963 nur mit intensivem Torfaroma bekommst. Also schwer rauchig. Und bis Mitte der 1960er, da war Bonner Heaven eine Destillerie, die den typischen Eiler-Charakter bediente. Also da war wirklich Rauch vom Boden bis zur Öffnung des Glases. So wie du es eigentlich von den meisten anderen Eiler-Destillerien gerade kennst. Und im Jahr 1963, da erweiterten die damaligen Besitzer allerdings nicht nur die Brennblasenanzahl von 2 auf 4, sondern die krempelten das komplette Portfolio um. Das heißt, rauchiger Whisky war weg. Der war einfach passé. An dessen Stelle rückte dann ein weicher Brand, der völlig frei von torfigen Aromen war. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage, warum macht Bonner Heaven das? Warum macht eine Destillerie das, die im Herzen der rauchigen Whisky-Region Schottlands steckt? Bonner Heaven reagierte damals auf die Nachfrage nach Blended Whiskys, für deren Markt ja die Destillerie eigentlich damals auch hauptsächlich produzierte. Das heißt, rauchige Malts waren in Blends ungewünscht, also schwenkte die Destillerie um. Zumindest bis 1982. In jenem Jahr, da schloss die Brennerei zu. Die Produktion wurde eingestellt. Wobei, diese Pause dauerte gerade mal 2 Jahre. Und 1984 ging es schon weiter wie zuvor auch. Das heißt, Bonner Heaven stellte bis auf wenige Ausnahmen in den 1990ern Malts ohne Raucharoma her. Erst als im Jahr 2003 Byrne Stewart Distillers die Eiler Destillerie unter ihre Fittich nahm, ja, da bekamen auch rauchige Whiskys wieder einen festen Platz im Sortiment. Die hatten nämlich davor, in den Jahren vor 2003, schon mal Experimente gemacht und sich überlegt, ob sie jetzt doch vielleicht wieder Whiskys mit raurigen Aromen auf den Markt bringen, haben mit verschiedenen PPM-Stufen experimentiert, aber letztendlich immer alles wieder verworfen. 2003, wie gesagt, war letztendlich das Jahr, ab dem Byrne Stewart Distillers Bonner Heaven übernahm und dann auch sukzessive auch die rauchige Fraktion im Angebot von Bonner Heaven ausgebaut hat. 2004 nämlich, da erschien nach 40 Jahren der erste Bonner Heaven Single Malt mit rauchigem Bouquet. Und dessen Alter? 6 Jahre. Und ja, wenn du jetzt mal auf die Website von Bonner schaust, dann findest du dort eine gewaltige Menge an Single Malts. Also alles verschiedene Abfüllungen. Also stammen alle aus der Bonner Heaven Distillerie und alle unter der Führung von Byrne Stewart Distillers. Und das muss ich persönlich muss sagen, das finde ich ein ziemliches Problem. Zumindest aus marktstrategischer Sicht. Nicht so sehr jetzt aus sensorischer. Denn probierst du dich mal durch das Sortiment, dann findest du dort wirklich Hammer-Whiskys. Aber aus marktstrategischer Sicht finde ich das, ja, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Denn es ist einfach brutal unüberschaubar. Das heißt, ich denke da zum Beispiel an Bruichladdich. Bruichladdich wurde vor einigen Jahren vom französischen Getränkekonzern Rémy Cointreau aufgekauft. Davor, bevor dieser Übernahme, war das Portfolio ähnlich wie bei Bonner Heaven. Und zwar relativ konfus. Die hatten teilweise sehr, sehr gute Whiskys, aber versteckt hinter Namen wie Rocks, Waves und so weiter. Das heißt, das Angebot an Whiskys war da, aber war völlig unüberschaubar. Und dem Moment, wo Rémy Cointreau eingestiegen ist, haben sie einfach das komplette Portfolio umgekrempelt, haben das klar strukturiert und auch für einen Laien oder für jemanden, der sich jetzt nicht so fast täglich mit Whisky beschäftigt, war es relativ schnell schlüssig, okay, diese Sparte bei Pruglady ist rauchig, diese ist mittelrauchig und diese ist gar nicht rauchig. Das heißt, es war schnell zu erschließen, wie diese Whiskys aufgebaut sind. Ich konnte sagen, okay, ich habe heute Lust auf einen nicht rauchigen Pruglady, dann nehme ich einen aus dieser Sparte. War sofort verständlich, aus marktstrategischer Sicht klug. Aber bei Buna Heaven hast du zwar extrem tolle Flaschendesigns, typische gälische Namen, gut, die extrem schwer auszusprechen sind, aber sehr viel Regionalität, Authentizität, alles super, aber brutal unüberschaubar. Und ja, wie gesagt, wenn man sich die Mühe macht, sich da, dann danach recherchiert, sich raussucht, welche Whiskys wie schmecken könnten, sich Samples holt oder vielleicht die ein oder andere Abfüllung probiert, ist das super. Du, wie gesagt, du findest da wirklich unglaublich tolle Single Malts. Aber die Jungs und Mädels machen es einem echt nicht einfach. Um dir jetzt einfach mal drei Malts zum Start von Buna Heaven mal vorzustellen, welche sich da lohnen. Nimm da zum Beispiel, starte mit dem 12-Jährigen. Bei dem 12-Jährigen hast du einen Malt mit 46,3 Volumenprozent, der mindestens 12 Jahre in Ex-Bourbon und Ex-Sherry-Fässern reifte. Es ist, finde ich, wirklich ein toller Malt, der, ja, wie das ganze Angebot von Buna Heaven ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis hat und der einen sehr schönen Einstieg in diese Marke gibt. Anderer guter Whisky von Buna Heaven ist einer, der unglaublich schwierig auszusprechen ist. Gut, es gibt noch schwierige, aber ich musste mich bei den beiden, die ich dir jetzt noch vorstellen möchte, erstmal vor der Episode nochmal schlau machen, wie man die überhaupt ausspricht. Der hier heißt Buna Heaven Erina Grainu. Und der reifte in französischen Rotweinfässern. Auch eine total spannende Geschichte. Und genauso wie der 12-Jährige kommt er mit 46,3 Volumenprozent in den Handel. Und noch einer, der noch schwieriger auszusprechen ist, Buna Heaven Horchach. Wie gesagt, ich musste mich vor dieser Episode extra nochmal hinsetzen und die Aussprache und die Lautschrift nochmal studieren. Mein Gälisch ist nicht besonders gut. Und dieser Whisky, der ist zum Beispiel sehr, sehr interessant. Das ist eine Melange aus ungetorften und getorften Whisky und reiften in Oloroso-Sherry-Fässern. Das heißt, du siehst, Buna Heaven ist schon wirklich kreativ in der Produktion ihrer Whiskys und bringt da wirklich tolle Tropfen auf den Markt. Man muss sich halt nur durchwühlen. Aber man wird belohnt. Und auch der wird bei Buna Heaven mit 46,3 Volumenprozent abgefüllt. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Episode ein paar tolle Einblicke in eine wirklich tolle Whisky-Destillerie, und zwar Buna Heaven, liefern. Wenn du mal Zeit hast, klick dich mal durch die Website von Buna Heaven und schau dir mal die ganzen Whiskys an und informier dich mal, was dir die einzelnen Produkte liefern. Du bekommst dann wirklich, wie gesagt, du bekommst wirklich tolle Whiskys zu einem ganz tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Vorteil ist nämlich, Buna Heaven ist nicht in permanentem Fokus und nicht permanent in den Fachmedien vertreten. Das heißt, du findest hier wirklich noch Perlen zu einem vertretbaren Preis. Wie zu Beginn der Episode schon angesprochen, würde ich mich freuen, dich auch beim Whisky Club, also beim Alpha Spirits Whisky Club auf Facebook begrüßen zu dürfen. Und wie gesagt, auch heute und wie jeden anderen Mittwoch ergänzen wir auch unsere Playlist auf Spotify Whisky High Volume für deine Whisky Tastings um zwei neue Songs. Alle Links und alle Produkte, die ich in dieser Episode erwähnt habe, also die ganzen Buna Heaven Whiskys, damit du dir nicht die Mühe machen musst, diese Lautsprache und mein schlechtes Gälisch in Worte zu fassen, habe ich dir diese ganzen Whiskys und die ganzen Links zum Whisky Club und zur Playlist nochmal in die Shownotes dieser Episode gepackt. Ich hoffe, du hattest Freude an dieser halben Stunde über Buna Heaven. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche zur nächsten Episode sehen. Bis dahin, viele Grüße, Philipp.